Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, mit der neuen gedruckten Ausgabe und meiner Reportage über diesen Friedensmarathon von Viktor Orban in Kiew, in Moskau. Er ist ja in der Zwischenzeit auch nach Peking geflogen, hat sogar mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gesprochen, ihn ersucht um eine Vermittlerrolle in diesem Krieg. Er möchte, dass zuerst ein Waffenstillstand vereinbart wird. Das ist ja die entscheidende Idee von Viktor Orban. Das ist sozusagen die Fermentierung, wie er sagt, die er auslösen möchte. Die Idee pflanzen, damit sie gewissermaßen wachse, auf fruchtbaren Boden falle. Ein Waffenstillstand zuerst, nicht die Friedensverhandlungen. Dann werden wir nie zu einem Ende des Sterbens und des Tötens kommen. Hunderte, ja Tausende von Ukrainern sterben jede Woche auf dem Schlachtfeld. Und Viktor Orban hat mir eindringlichst immer wieder gesagt, in unseren Gesprächen, während dieser Reisen, während dieser zum Teil sehr, sehr langen Fahrten, auch über Land, auf dem Landweg nach Kiew, immer wieder hat er das ins Bewusstsein gerufen. Wir haben die Pflicht, wir haben sogar die christliche Pflicht, hier dieses Sterben zu beenden. Und ich möchte versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten als ungarischer Ministerpräsident, aber selbstverständlich auch in meinem rotierenden EU-Ministerratsvorsitz, da möchte ich nicht die Zeit einfach an Aperitiven vertrödeln in Brüssel, da nur herumsitzen für ein paar dekorative Anlässe und Fototermine. Nein, ich möchte hier konkret einen Beitrag zum Frieden leisten. Und mit dieser Friedensoffensive, mit dieser Friedensinitiative hat er natürlich ein Wespennest aufgescheucht. Und für mich ist es hochinteressant, wie jetzt die Reaktionen ausfallen aus Brüssel. Das ist ja sozusagen ein Stahlgewitter der Kleinkariertheit, der sterilen bürokratischen Einwände, ein Gemecker, ein Gemäkel, mit dem sich diese Eurokraten ja auf fürchterlichste Art und Weise zur Kenntlichkeit entstellen. Was für himmeltraurige Funktionäre geben da eigentlich in Brüssel den Ton an? Das sind Leute, die mit steinernem Herzen offensichtlich regieren. Und weil sie eben in der Substanz dem Viktor Orban nichts entgegenhalten können. Sie können ja nicht sagen, wir finden es falsch, dass er sich für den Frieden einsetzt. Müssen Sie ihn mit statutarischen Nickeligkeiten oder wie sagen Sie es, mit statutarischen Details, mit Gäkeli-Züg, wie wir in der Schweiz sagen, mit Gäkeli-Züg müssen Sie ihn behelligen, müssen Sie ihm da gewissermaßen Steine in den Weg legen. Also das ist für viele Leute, und das ist eigentlich das Positive an diesem grässlichen Stahlgewitter da, der Entrüstung, der Empörung, eben der auch sterilen, freudlosen Friedensverdrossenheit, die da zum Ausdruck kommt. Das Gute daran ist, dass es nun offen zutage ist. Also das kann nun wirklich niemand mehr übersehen. Und ich glaube, viele Leute fragen sich, das sind auch die Reaktionen heute und gestern in den Internetforen, in den Leserbriefseiten, viele fragen sich jetzt, was um Himmels Willen schleicht da in Brüssel alles herum? Sind das die Politiker, die da in unserem Namen, die Funktionäre, die regieren sollen? Und jetzt kommen ja alle und sagen, ja, der Herr Orban, er hat sein Mandat überschritten, er hat sein Mandat verletzt. Ich meine, das sagen Leute, die ihr Mandat aber aufs Gröblichste verletzt haben. Nehmen Sie die deutschen Grünen, die sind angetreten bei den letzten Wahlen, keine Waffen in Kriegsgebiete, und jetzt werfen sie dem Orban vor, er habe sein Mandat verletzt, was übrigens gar nicht stimmt. Er hat nie gesagt, er gehe mit einem Friedensverhandlungsmandat in diese Hauptstädte. Er hat gesagt, ich mache eine Ermittlungs-, eine Erkundungsreise. Ich bin sozusagen der Friedensscout. Ich versuche herauszufinden, wo die einzelnen Akteure stehen. Das versucht man ihm jetzt im Mund umzudrehen, ihm quasi zu unterstellen, dass er sich da selber ein Friedensmandat angemaßt habe. Und das werfen ihm die vor, die sich selber irgendwelche Mandate angemaßt haben, die sie bei den letzten Wahlen gar nicht hatten, beziehungsweise noch das Gegenteil erklärt hatten. Das ist hier gewissermaßen die völlig verquere Situation. Und ich frage mich einfach bei dieser ganzen Zuspitzung, ja, bei dieser Kältefront, die da jetzt in Brüssel aufgezogen wird, woher kommt eigentlich diese Kriegsversessenheit, diese Friedensverdrossenheit, diese Friedensmüdigkeit da in Brüssel? Und das ist schon ein sehr beunruhigendes Thema. Diese Leute merken anscheinend gar nicht in ihrer politisch korrekten, woken Übersteigerung ihrer eigenen moralischen und moralisierenden Maßstäbe, dass sie mit dem im Grunde die Kriegsgefahr in Europa immer mehr heraufbeschwören. Also die sind ja der Auffassung, man müsse die Ukraine dermaßen unter die Zähne bewaffnen, dass man tatsächlich die Russen auch aus der Krim hinauswerfen müsse. Aber das ist nach Auffassung von allen Militärexperten, die ich kenne und mit denen ich mich auch auseinandersetze, schlichtweg unmöglich. Und vor allem, je mehr man ja die Russen bedrängt, desto schwieriger wird es und desto gefährlicher wird es, weil sie können, meine Damen und Herren, sie können eine Nuklearmacht mit 6500 Sprengköpfen, die können sie militärisch nicht besiegen. Es ist einfach eine Lüge, es ist eine Selbsttäuschung, es ist eine gefährliche Illusion. Sie können sie abschrecken, natürlich, aber sie müssen, und das ist für mich die Notwendigkeit, und die hat eben Orbán erkannt, sie müssen doch diesen Konflikt einhegen, sie müssen ihn eindämmen. Aber was machen unsere Leute, was machen da unsere sterilen Eurokraten? Sie eskalieren den Konflikt, rhetorisch, finanziell, materiell, rüstungsmäßig, militärisch, moralisierend. Alle Weichen sind auf Eskalation gestellt, auf Maßlosigkeit der Konfrontation. Orbán setzt auf Konversation, nicht auf Konfrontation. Und deshalb wird er von den Konfrontationspolitikern kritisiert. Eine völlig verrückte Welt. Aber immer wieder den Lichtblick muss man sehen. Alles liegt für jeden sichtbar jetzt zutage. Weitere Themen im neuen Blatt. Es ist morgen im Iran. Großes Interview mit dem Stanford-Historiker aus Teheran mit Abbas Milani, der diese faszinierende persisch-iranische Zivilisation uns näher bringt, aber natürlich auch sich kritisch äußert zum heutigen Mullah-Regime. Weitere viele Themen in der neuen Ausgabe der Weltwoche. Übrigens auch sehr interessant von Michael von der Schulenburg, dem ehemaligen UNO-Generalsekretär, dem stellvertretenden AD, der aufzeigt, Russland, die Ukraine und das internationale Recht. Da wird ja auch einfach nachgebetet, was da an Propaganda herumgeistert. Eine andere Stimme, eine sehr qualifizierte Stimme hier in der neuen Weltwoche. Da lesen Sie einfach Dinge, die Sie sonst nicht zu lesen bekommen. Das ist unser Anspruch, aber eben kein Einheitsbrei, nicht immer in die gleiche Richtung, sondern unterschiedliche Gesichtspunkte. In diesem Zusammenhang erwähne ich gleich noch das große Streitgespräch, das bevorsteht, und zwar mit meinem ehemaligen Kollegen bei der Weltwoche, Kurt Pelda. Große Diskussion, Putins Krieg, Amerikas Macht und die Schweizer Neutralität. Hier zwei Bilder, Kurt Pelda an der Front in der Ukraine und ich da im letzten Jahr aus Moskau, berichten vom Roten Platz. Wir diskutieren über diesen Krieg. Kurt Pelda ja ganz am Anfang beim Einmarsch der Russen in die Ukraine bei der Weltwoche. Ich habe ihn sofort nach Kiew geschickt und seine kritischen Artikel, Putins Zerstörungskrieg und so weiter, alles abgedruckt bei uns. Und Kurt Pelda ist heute bei CH Media tätig und wir haben in verschiedener Hinsicht unterschiedliche Sichtweisen. Er hat ja mich sehr stark kritisiert in seiner Zeitung wegen dieser Friedensmission von Orbán und auch wegen meiner Berichterstattung darüber, und ich habe dann auf Twitter geschrieben, Kurt, lass uns das vertiefen, vielen Dank fürs Interesse, und zu meiner großen Freude hat er zugesagt. Montag, 22. Juli, Hotel Marriott in Zürich, Beginn 19 Uhr, Eintritt 25 Franken, sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket, www.weltwoche.ch/Diskussion, www.weltwoche.ch/Diskussion. Alle sind herzlichst willkommen. Das ist eben Schweizer Debattenkultur, Streitkultur, Austausch von Argumenten, Rede und Gegenrede. Die Schlagzeilen, was beschäftigt die Medien heute Morgen? Englischer Gefühlsausbruch. Ja, die Briten, die so schwach gestartet sind ins EM-Turnier, jetzt in letzter Sekunde buchstäblich schlagen sie die Holländer, nachdem die Holländer geführt hatten in der ersten Halbzeit. Nun also die Engländer, von denen das eigentlich niemand erwartet hatte, im Final der EM gegen Spanien. Und da nun also tatsächlich die Ventilfunktion des Sports, das war sehr schön zu sehen, wie der englische Trainer, den sie aufs Fürchterlichste zusammengestaucht hatten, wie der da am Schluss den ganzen Frust, die Wut hier hat aus sich herausbrechen lassen. Das ist das Schöne am Sport, hat eben auch eine Ventilfunktion, aber eben nur so lange, als er nicht verpolitisiert wird, sei es durch Armbinden von Frau Faeser oder durch Wolfszeichen oder irgendetwas, Doppeladler, die haben nichts zu suchen. Sport ist, zum Beispiel bei so einer EM, das Tummelfeld des friedlichen Patriotismus. Oder man könnte sagen, die Sportarena ist auch so etwas wie das Abklingbecken des Nationalismus. Der Nationalismus hat ja viel Schaden angerichtet in der europäischen Geschichte, allerdings nicht nur, nicht in allen Ländern, aber sicherlich auch sehr raserische, zerstörerische Energien entwickelt. Und im Sport ist gewissermaßen dieser nationalistische Impuls ventiliert und kanalisiert worden auf die Ebene des Spiels, auch wenn leider nicht immer alle den Sport als Spiel empfinden, sondern allzu ernst, auch manchmal blutig ernst nehmen. George Clooney rät Joe Biden zum Rückzug. Er sagt, er müsse aufhören, sei zu alt. Interessant, vor wenigen Wochen sind Clooney und Biden noch an einer Spendengala gemeinsam aufgetreten. Da war Biden nicht an der Birkenstock-Konferenz. Also das, die Beendigung des Sterbens in der Ukraine war ihm weniger wichtig als eine Spendengala in Hollywood. Jetzt fallen ihm die Hollywood-Stars schon in den Rücken. Der Weg für Habeck ist frei nach Baerbocks Ausstieg. Annalena Baerbock will nicht noch einmal Kanzlerkandidatin der Grünen werden. Sie hat darauf verzichtet. Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls ganz offiziell meinen Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur in Deutschland bekannt geben. Ich werde mich definitiv nicht bewerben. Also auch von meiner Seite her, der Weg wäre frei für eine Kandidatur von Robert Habeck, was allerdings nicht heißt, dass ich ihn unterstützen würde. Nein, meine Damen und Herren, das ist ja der Gipfel der Dekadenz. Ich meine, die Grünen müssen ja schauen, dass ihnen nicht alle Wähler davonlaufen, aber jetzt reden sie schon wieder von den Kanzlerkandidaturen. Was ist denn das für eine Böstchenjägerei, für ein Ämtli-Denken da in der deutschen Politik? Das ist doch nicht seriös, in dieser Situation solche Fragen aufzuwerfen. Ich meine, die Grünen sind doch jetzt ziemlich weit davon entfernt, Kanzler zu werden. Also diese Machtambitionen, diese Diskussion jetzt überhaupt zu führen, zeigt doch, dass es dieser Partei nicht um die Werte geht, die sie ja wechselt wie andere Leute die Unterwäsche jeden Tag. Nein, das geht nicht um das. Es geht um die Macht. Sie wollen einfach die Macht und deshalb redet man über die Macht. Was Orbán wirklich bezweckt, ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung weiß es natürlich auch ganz genau. Ich habe allerdings keinen Reporter der FAZ gesehen auf diesen Reisen, auf diesen Missionen. Aber sie wissen natürlich ganz genau, was Orbán wirklich bezweckt. Und wir wissen, was sie schreiben. Sie schreiben nämlich negativ darüber. Da musst du den Artikel gar nicht mehr gelesen haben. Die NATO möchte, die Amerikaner, das ist ja die führende NATO-Macht, sie möchten Tomahawk-Raketen in Europa stationieren. Also die alte Welt wird hier wieder massiv aufgerüstet. Jetzt kommen Marschflugkörper aus den USA. Im Jahr 2026 werden sie hier sein, mit einer Reichweite von 1600 Kilometer. Wo ist da eigentlich die Friedensbewegung? Wo sind die Stimmen, jetzt auch in den Medien, die davor warnen? Ich habe da ein Unbehagen, wenn ich spüre, was jetzt da geht. Wir haben eben diese maßlose Rhetorik, diese Dämonisierungsrhetorik. Gleichzeitig kommen hier die Waffen. Und wissen Sie, Waffen, Atomwaffen können auch den Frieden sichern, aber nur, wenn sie von besonnenen Politikern gehandhabt werden. Und wenn wir Politiker haben wie die, die jetzt mit dieser frenetischen Friedensverdrossenheit auf einen Friedensermöglicher, den Viktor Orban eindreschen, auf den losgehen, denen möchte ich keine Tomahawk-Raketen in die Hand geben, meine Damen und Herren, weil die haben dermaßen nervöse Finger, da zuckt sozusagen die Hand schon am Abzug. Ganz gefährlich, was da passiert. Es braucht eine NATO 2.0 unter Deutschlands Führung, das schreibt die Welt, also da die deutschen bürgerlichen Medien, die bürgerlichen Leitmedien im Kriegsgalopp, im Stechschritt fast schon unterwegs. Anstatt nur für einzelne Gruppen müssen die Steuern für alle runter. CDU-Generalsekretär Linnemann hat zweifellos recht, Steuerbelastung senken Unternehmen und Bürger entlasten. Das ist wichtig im wirtschaftlichen Abschwung. Dann der René Obermann, er ist der Aufsichtsratsvorsitzende von Airbus. Er sagt, die Rechtspopulisten seien eine Gefahr und eine Gefahr für Europa sei eben auch, dass man den nationalen Gedanken nach vorne bringe. Man müsse doch die europäische Idee hier festhalten. Da möchte ich einfach zu bedenken geben, dass die meisten Staaten auf der Welt im Grunde Nationalstaaten sind oder nationale Vielvölkerstaaten. Und das, was die EU ist, so ein supranationales Gebilde, weder Fisch noch Vogel, das ist kein erfolgreiches Exportprodukt. Also dieses institutionelle Mischmasch, das haben andere Länder nicht übernommen. Im Gegenteil. Und deshalb ist eine gewisse Rückkehr zu mehr nationaler Eigenverantwortung, zu mehr Wettbewerb, friedlichem Wettbewerb in Europa, anders als das René Obermann sagt, das ist nicht schlecht für die Wirtschaft, das ist gut für die Wirtschaft. Wettbewerb ist gut für die Wirtschaft, ganz klar. Die weiteren Nachrichten vielleicht ganz kurz, wir sind ja schon am Ende der Sendezeit. Ich habe einen sehr guten Artikel gesehen in der Süddeutschen Zeitung zu diesem fürchterlichen Angriff oder dem Unfall, was immer es war, mit dieser Kinderklinik. Russland nimmt das in Kauf, also ein kritischer Titel, aber es steht dann doch drin, in diesem Text von Sonja Zekri in der Süddeutschen, sieht her, und doch ist die militärische Realität oft komplexer. Das Krankenhaus liegt neben dem Infrastrukturministerium, das den Transport der Waffen organisiert. Da habe ich ein Ausrufezeichen gesetzt. Also ich meine, wenn du die Waffenlogistik aus einem Gebäude heraus koordinierst, das neben einem Kinderspital steht, dann stelle ich mir schon auch die Frage, um Himmels Willen, was sind denn das für Regierende, die ja ganz genau wissen, dass die Russen, entgegen dessen, was da meistens geschrieben wird, eben nicht zivile Ziele angreifen, sondern sie greifen vor allem militärische und auch andere kriegswichtige Infrastrukturen an. Also da nimmst du es ja geradezu in Kauf. Und es hat ja auch den Vorwurf gegeben, zum Beispiel in Mariupol, dass sich da Einheiten dieser Azov-Brigaden, dieser rechtsextremen Brigaden, ganz gezielt in Wohngebieten aufgehalten haben und gewissermaßen auch provozieren mochten, dass es hier zivile Opfer gibt. Also ähnlich etwas wie die Hamas, das haben mir Leute erzählt, die dort in Mariupol gewesen sind. Das haben sie natürlich nie gelesen in unseren Zeitungen, weil das passt nicht in die offizielle Erzählung. Das darf nicht sein. Dann noch ein Widerspruch. Alle reden ja jetzt von Kriegsbereitschaft, von Kriegstüchtigkeit. Man muss da die russische Bestie zurückdämmen, immer mehr die Bundeswehr wieder mit Waffen ausstatten. Aber eine allgemeine Wehrpflicht, da ist man dann doch nicht dafür. Die FDP wehrt sich gegen die allgemeine Wehrpflicht. Das wäre nicht gut. Das wäre der Lebensplanung der jungen Menschen nicht zuzumuten. Da sehen Sie, meine Damen und Herren, wie unseriös auch diese ganze Kriegerei da betrieben wird. Also entweder man erzählt den Leuten, wir sind in einem existenziellen Selbstbehauptungskampf gegen das Böse aus Moskau, dann brauchen wir mehr Aufrüstung, mehr Verteidigung, das ist richtig, wir haben unsere Armeen vernachlässigt, aber da muss man auch die allgemeine Wehrpflicht einsetzen. Und wenn man die allgemeine Wehrpflicht nicht einführt, wissen Sie, warum sie es nicht machen? Weil sie ganz genau wissen, dass sie die Unterstützung der Leute nicht haben bei dieser Politik. Wenn sie nämlich die allgemeine Wehrpflicht haben, haben sie nicht eine Berufsarmee, der sie einfach Befehle geben können, wer zahlt, befiehlt. Wenn sie eine Milizarmee haben, wie in der Schweiz, dann müssen sie auf die Bedürfnisse und auf die Interessen der Leute Rücksicht nehmen. Eine Bürgerarmee produziert stolze, auch unbequeme Bürger, aber eben auch sehr patriotische Bürger. Und wenn man eben die Wehrpflicht nicht einsetzen will, dann hat man eben Angst, dass bei einer allgemeinen Wehrpflicht die Leute nicht gehen, weil sie eben die Politik nicht gut finden. Und dass man sie nicht einführt, zeigt, dass die Regierenden in Berlin der Ampel wissen, dass sehr viele Deutsche überhaupt nicht einverstanden sind mit diesem Kriegs- und Konfrontationskurs. Sehr, sehr viele Deutsche sind für den Konversationskurs, wie ihn beispielsweise der aktuell viel geschmähte Viktor Orban hier aus meiner Sicht auf bewundernswerte, heroische Art und Weise vorführt. Das war's vom Weltwoche Daily International für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und werde mich selbstverständlich spätestens morgen wieder zurückmelden.